Aber wir bekommen sehr, sehr viele gute, wunderbare Rückmeldungen. So viele Menschen kommen und sagen, das hat uns wirklich weitergeholfen oder es hilft uns weiter. Und das ist unser Anliegen, das ist unser Wunsch, dass dir das Wort Gottes weiterhilft. Deshalb feiern wir Gottesdienst, deshalb sind wir hier als Kirche, damit Menschen verändert werden können. Und wir wollen, dass Jesus Teil jedes Lebensbereiches von uns in Besitz nehmen kann, erfüllen kann, seine Güte, seine Gnade, seine Heilung, seine Kraft hineinzugeben. Denn eins ist sicher, Gott meint es gut mit uns, oder? Amen. Gott meint es immer gut mit uns. Und davon werden wir heute sprechen. Und wir wissen, dass Ehe und Familie, dass Sexualität ein sehr umkämpftes Gebiet ist, dass das etwas ist, was uns alle beschäftigt, aber oft aus dem Gemeindeleben so verbal und wie auch immer ausgeklammert wird. Und unser Ziel ist es, dass wir starke Singles haben, dass wir starke Ehen haben, dass wir starke Kinder haben und dann werden wir auch eine starke Gemeinde sein, die einen starken Einfluss hat in der Umgebung. Und wir werden heute sprechen über das Thema Let's Talk About Sex und was Sex in der Kirche zu tun hat. Damit wird Christine jetzt starten.
Guten Morgen, ihr Lieben. Let's Talk About Sex. Wunderbar. Dieses Thema ist für uns als Kirche sehr ungewohnt, oder? Und trotzdem betrifft es uns alle. Jeder Mensch wird als sexuelles Wesen geboren. Und deshalb seid ihr alle richtig hier, dass ihr heute da seid. Es ist nämlich egal, ob du Kind oder alt bist, ob du Single bist oder verheiratet bist. Das Thema Sex begleitet dich dein ganzes Leben. Deshalb haben wir gedacht, wir sprechen mal darüber. Aus Zeitgründen werden wir nur einen Teilbereich dieses riesigen Themas besprechen. Micha und ich haben festgestellt, wir könnten wahrscheinlich mehrere Seminare damit füllen. Vielleicht kommt das demnächst. Wir schauen mal. Okay. Wir beide machen das heute gemeinsam. Einmal, weil ich dachte, ich lasse meinen Mann mit dem Thema nicht alleine auf der Bühne. Und dann auch, weil mein Mann sehr trickreich mich einfach vor 6, 8 Wochen gefragt hat, Christine, hast du Lust, mit mir darüber zu reden und zu predigen? Und ihr kennt das, alles, was noch in 6, 8 Wochen ist, da sagt man schnell mal ein Ja. Jetzt kam es näher und ich habe überlegt, will ich das wirklich? Aber ich will es wirklich. Ich will mit euch gemeinsam mit Michael dieses Thema teilen, damit eben die männliche und weibliche Sicht dieses Themas gezeigt wird. Okay? Also, ihr seid herzlich eingeladen. Wir treten nicht als Profis auf. Es ist nicht so, als hätten wir schon die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber das, was wir haben, ist einfach... Wir haben dieses Jahr fast 32 Jahre gemeinsamer Ehe hinter uns mit allen abgrundtiefen Tiefen, die ihr euch vorstellen könnt und mit auch den glücklichsten Zeiten, die wir haben konnten. Und wir haben viel gelernt. Gelernt haben wir immer aus unseren Krisen und Fehlern und daran wollen wir euch teilhaben lassen. Wir machen uns also heute ein bisschen verletzlich für euch und ihr dürft entscheiden, was ihr damit macht. Okay. Danke. Also, das Thema Sexualität war in unserer Ehe wirklich einige Jahre ein echtes Konfliktthema. Und wir beide wussten gar nicht so genau, warum das so ist. Wir hatten sehr viel Streit deswegen. Wir haben sehr viel Enttäuschung und Ablehnung in unserer Ehe bei diesem Thema erlebt. Und trotz Michael an meiner Seite habe ich mich zeitweise sehr einsam und sehr ungeliebt gefühlt. Wenn du mit dem Thema kämpfst, egal ob du Single bist oder verheiratet, dann wollen wir dir Mut machen. Es gibt nämlich einen Weg daraus. Unser Ansinnen heute ist, dich nicht zu verdammen, wenn du gerade in einer Krise steckst. Wir haben einfach erlebt, dass Gott gnädig ist, dass er gerne vergibt und dass wir jederzeit neu anfangen können. Also, wir legen los. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber die meisten Menschen um uns herum, und vielleicht denkst du selber auch so, würden Kirche, Christ und Gott nicht in einem Satz zusammenfassen, der auch noch einen positiven Inhalt hat. Ja, das Gottesbild der meisten Menschen ist so, dass zum Thema Sex Gott die absolute Spaßbremse ist. Da gibt es so viele Verbote und Gebote, die man einhalten soll, da macht das Ganze ja gar keinen Spaß mehr. Und was viele Menschen erleben, Christen reden eh nicht über Sex. Stimmt, tun wir echt viel zu wenig. Viele Christen selber denken tatsächlich, dass Sex etwas Schlimmes ist und trennen deshalb ihr Sexleben von ihrem Leben als Christen ab. Ich bin tatsächlich in einer Zeit groß geworden, da wurde in den Gemeinden unter den Christen gemunkelt, dass der Sündenfall im Paradies bedeutete, dass Eva Adam zum Sex verführt hat. Ganz klar, dass aus dieser Generation heraus ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Thema Sex ist. Das kannst du aber nur so lange denken, bis du verstehst, was Gott sich tatsächlich dabei gedacht hat. Und wir hoffen, dass ihr am Ende dieses Morgens versteht, was Gott sich dabei gedacht hat und warum er uns so geschaffen hat. Denn die Sexualität, die Gott für uns geplant hat, ist eines der attraktivsten Dinge in unserem Leben überhaupt. Und das sage ich als Frau. Sie verbindet zwei Menschen auf einer so tiefen Ebene ihrer Seele, wie nichts anderes es schaffen kann. Und Gott ist gut. Er meint es gut mit dir, er meint es gut mit deinem Partner. Und er hat nur gute Dinge geschaffen, die uns segnen. Und er hat auch die Rahmenbedingungen geschaffen und dafür festgelegt, damit es uns mit diesem Thema gut geht. Okay, auch wenn du heute da bist und so noch gar keine Verbindung mit Gott hast, bist du sehr herzlich eingeladen, heute Gott als den liebenden Vater zu erleben. Der, der vergebungsbereit ist, der will, dass du heil wirst an Körper, Seele und Geist.
Ja, diese Aussagen, dass Gott was Gutes für uns will, das mag so gar nicht richtig in unser Denkschema passen. Ich weiß nicht, ob du denkst, dass die Bibel vielleicht altmodisch ist und dass alles, was wir so darüber lesen, dass das aus einer Zeit kommt, die irgendwie schon längst vergangen ist. Und eigentlich sind wir doch im 21. Jahrhundert, das heißt, wir sind über zwei Jahrtausende weiter von dem, was damals geschehen ist. Und heute ist doch vieles anders als vor 2000 Jahren, oder nicht? Wir sind moderner, wir sind aufgeklärt, wir sind sexuell aktiv und damals war das eben nicht so und schließlich müssen wir doch mit der Zeit gehen. Ich weiß nicht, ob das deine Ansicht ist, ob du diese Dinge so siehst. Gibt es irgendwelche Geschichtskenner unter uns? Gibt es Leute, die sich so ein bisschen mit der Zeit auskennen, die damals war? Wenn nicht, es gibt ja grandiose Möglichkeiten, das mal nachzuschlagen. Es werdet ihr ganz leicht finden. Und da gab es ein großes Imperium, was zur Zeit von Jesus Christus weltbeherrschend war. Was war das für ein Reich? Das Römische Reich. Und was haben die Römer so gemacht? Die Römer waren ein Volk, in dem Sexualität, Sex allgegenwärtig war. In dieser Zeit lebte Jesus auf der Erde. Es war vollkommen normal, zu Prostituierten zu gehen. Das hast du so auf dem Heimweg von deiner Arbeit mal irgendwo noch zwischen einer Ecke gemacht. Oder wenn du in der Kneipe warst, dann war die Kneipenwirtin gerne auch bereit, für einen kleinen Obolus mit dir noch ein kleines Schäferstündchen zu haben. Es war normal, die Ehe zu brechen. Der Mann hatte viele legale Möglichkeiten, sich für sexuelle Abwechslung zu sorgen. Und das war auch nicht teuer, denn Sex kostete so viel wie Käse oder Brot. Könnt ihr alles nachlesen? Ich habe hier einen Artikel aus der Welt, der das sehr gut beschreibt. Da sind viele Bücher, viele überlieferte Dinge da. Es war auch gar kein Problem, mit mehreren Sexualpartnern, egal welchen Geschlechts, unterwegs zu sein. Und Kinderprostitution war auch kein Thema, das gab es eben auch. Und wenn du so die verschiedenen Bilder siehst, auch von antiken Darstellungen, dann wird dir auffallen, dass da oft kopulierende Paare und alles Mögliche dargestellt wird. Und in jeder Kneipe gab es Lampen, die einfach auf dem Tisch standen, wo du entsprechende Animationen drauf hattest. Und das musste ein bisschen für Stimmung sorgen. Wir können uns das vielleicht noch gar nicht so vorstellen, aber wir sind doch auf dem besten Wege dahin. Die Pornografie, die wir heute im Internet haben, die war halt damals überall, weil es noch keine Computer gab, überall als Bilder vorhanden. vorhanden. Macht mal so eine Reise in so ein Land und ihr seht, dass an verschiedenen alten, antiken Städten immer wieder solche Darstellungen sind. Damals gab es alles, nur heute sind wir noch nicht so weit. Und wenn du denkst, die Leute waren damals so brav und Jesus sprach da zu Menschen, die immer nur genickt haben und gesagt haben, na klar, Herr Jesus, das finden wir gut, was du hier sagst, dann sollst du wissen, dass es den Menschen damals genauso oder mindestens so schwer gefallen ist, den Worten Jesu zu folgen wie uns heute. Ganz genauso. Da ist kein Unterschied. Schon Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir erleben die Geschichte immer wieder. Und in diese Situation spricht nun Gott hinein. Er sagt, liebe Freunde, ihr habt da was verpasst. Ihr habt verpasst, was der Plan Gottes für euch ist. Ich will euch mal erklären, was die tiefere Bedeutung von Ehe und Sexualität ist. Damit euer Leben aufblüht, damit ihr nicht immer wieder in die Gosse fallt oder im Graben landet oder wie ein wie auch immer leeres Leben habt. Jesus begegnete an einem Brunnen einer Frau, die 5-mal geschieden war und jetzt mit irgendeinem Mann zusammenlebte. Und ihr Leben war leer. Und Jesus bietet ihr etwas an, um ihr Leben zu füllen. Und das ist immer die Absicht von Jesus. Und deshalb wollen wir heute diese landläufige Meinung, das machen doch alle und das ist heute eben anders, die drehen wir einmal rum und wir sagen ganz bewusst, wenn du den Plan Gottes für dein Leben nicht kennst, dann gehst du an dem Besten vorbei, was Gott für dich hat, auch im Bereich Sexualität. Denn es wird niemals die Möglichkeit geben, von diesem großartigen Wasser des Lebens zu kosten, was Jesus für dich hat, wenn du nicht zu ihm gehst und sagst, Jesus, gib mir dieses Wasser, ich möchte es von dir haben. Und ich liebe einen Bibelvers und ich habe das einfach mal ausgedrückt in einer anderen Form. Ein ganz bekannter Pastor, der verwendet diesen Ausdruck auch immer. You will never come second by putting Jesus first. Und ich habe das einfach mal frei übersetzt. Du wirst niemals zu kurz kommen, wenn du Jesus an erste Stelle setzt. Niemals. Niemals wirst du zu kurz kommen. Und das führte dann dazu, dass damals ein Geschichtsschreiber, der das beobachtet hat im Römischen Reich, dass er folgenden Satz schrieb. Ein Diognet, der 130 nach Christus, er hatte anscheinend auch ein Buch mit mehreren Kapiteln geschrieben und in Kapitel 5, Vers 7 liest du, die ersten Christen teilten mit anderen ihr Essen, aber nicht ihre Sexualität. Das war etwas Besonderes. Das war außergewöhnlich, das war outstanding, das war nicht normal. Essen statt Sexualität teilen, die haben das sonst eher umgedreht. Zunächst wurden die Christen belächelt. Aber dieser Mann, der schon 130 nach Christus das beobachtet hat, sagt, das sind so viele Menschen, die das attraktiv fanden. So viele Menschen, die diesen Weg, den Jesus uns vorgegeben hat, eingeschlagen sind. Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen von Menschen sind damals im Römischen Reich zum Glauben gekommen. Und vielleicht haben auch viele da gestanden und haben gesagt, ja, ihr müsstet mal aufgeklärt werden. Ihr müsstet einfach mal verstehen, wie man heute lebt. Nein, die Menschen haben gesehen, da gibt es eine Quelle des Lebens in Christen, in christlichen Ehen, in christlichen Beziehungen, die anders ist und die besser ist. Und ich bin überzeugt, dass der Maßstab, den Jesus Christus uns damals gesagt hat, dass der heute seine 100-prozentige Berechtigung und Bedeutung und Bewandtnis hat und uns genauso hilft wie den Menschen damals. Wenn du das auch glaubst oder glauben willst, dann darfst du jetzt mal Amen sagen. Woran wir nicht interessiert sind, sind doch moralisierende Predigten oder Sonderlehren oder Dinge, die die Kirche im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat und sagt, ja, Gott will das so. Lasst uns doch in das Wort Gottes schauen. Was ist die Erfindung Gottes? Was ist Gottes Plan für die Ehe und für das Zusammenleben von Mann und Frau? Und ja, wie sieht die Sexualität aus? Gottes Wort ist doch voll davon. Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was ist deine Identität? Und was machen heute viele Medien? Sie sagen, ja, weißt du, das mit Mann und Frau und ob man überhaupt nicht, brauchen wir jetzt noch 2 Toiletten oder 3 oder reicht eine oder demnächst 5, weil man weiß es nicht so genau. Es zerstört deine Identität. Was ist echte Liebe? Was heute als Liebe rüberkommt in Filmen, in Pornos, in allem Möglichen, ist doch eigentlich nur Ego-Sex. Es ist Ego, es geht darum, dass es mir gut geht. Und wir haben so viele wunderbare Predigten gehört jetzt im Laufe dieser Serie, die einfach zeigen, die beste Ehe führst du, wenn du den anderen achtest wie dich selber und den anderen höher stellst. Eine gute Gelegenheit, nochmal reinzuhören. Wir haben die ganzen Predigten online, auch als Videos auf gottesdienst.online. Da kannst du sie alle abrufen. Ja, das Wohl des Partners im Auge zu haben. Und wie sieht das ganz praktisch aus?
Okay, ihr Lieben. Ich will jetzt betonen, dass das Folgende, was ich sagen werde, meine ganz persönlichen Erkenntnisse sind aus der Bibel. Mir ist aber auch bewusst, dass meine Erkenntnis natürlich Stückwerk ist. Ja, also ich weiß nicht alles ganz genau, aber ich glaube, dass ich beim Bibellesen einiges entdeckt habe, was einfach göttliche Prinzipien sind. Es gibt nämlich deutliche Hinweise, die uns entdecken lassen, was die Bibel zum Thema Mann und Frau, Sex und Ehe sagt. Gott spricht schon auf den allerersten Seiten darüber. Seid ihr bereit, das zu hören? Ehe und Sexualität ist seit den ersten Tagen der Menschheitsgeschichte eine Erfindung Gottes. Es ist keine menschliche Erfindung, sondern Gottes Erfindung für uns. Das lesen wir schon in 1. Mose. Das Paradies und Gott kreiert 2 Menschen. 2 völlig unterschiedliche Menschen. Er schuf sie als Mann und Frau. Nicht als geschlechtslose oder androgyne Wesen, die weder Mann noch Frau sind. Er schuf sie in ihrer großen Unterschiedlichkeit. Einmal, damit sie sich ergänzen können, dass sie die Lücken ausfüllen können, die der andere nicht hat, dass sie gemeinsam zusammen etwas Perfektes werden, damit sie ihre Stärken in die Beziehungen einbringen können. Der Mann hat einfach Dinge, die die Frau nicht hat. Und genauso hat die Frau in sich Dinge, die der Mann nicht hat. Das ist so. Die heutige Gesellschaft gaukelt uns vor, es ist alles gleich. Ich persönlich finde das als extrem schwierig, wenn wir auf der Suche nach unserer Identität sind. Damit berauben wir ganz häufig unseren Kindern die ganz klare Hilfe, ihre eigene Identität zu finden. Gott hat Mann und Frau absolut gleichwertig geschaffen, aber nicht gleichartig. Du wirst frustriert werden in deiner Beziehung, wenn du diesen Unterschied zwischen Mann und Frau nicht erkennst und nicht zulässt. Weil dann sucht der Mann einen Mann im Frauenkörper, also eine allzeit bereite Frau, die nie genug Sex bekommt. Ist ein Trugbild für die meisten. Und die Frau sucht eine Frau im Männerkörper, also einen Mann, der lieber mit ihr über ihre Gefühle redet, ganz viel kuschelt und eigentlich nicht wirklich Interesse an Sex hat. Gottes Plan für unser Leben und für unsere Beziehung ist ein ganz anderer. Er wollte, dass Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenkommen und einen Bund schließen, und zwar einen ewigen Bund, einen lebenslangen Bund, und der heißt Ehe. Das sehen wir in 1. Mose 2, 24 und 25. Darum verlässt ein Mann seine Eltern, er wird also erwachsen, er bindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Also, Punkt 1, Verlassen des Elternhauses. Da geht es wirklich darum, dass man erwachsen wird, dass man für sich selber sorgen kann. Interessant, dass die Bibel dazu den Mann besonders auffordert. Keine Ahnung warum, doch eigentlich schon, ne? Aber das ist eine Grundlage für eine gute Beziehung. Sei erwachsen, sei reif, wenn du in deine Ehe gehst. Die beiden werden mit Körper und Seele eins. Und zwar so eins, dass man sie nicht mehr trennen kann. Sie bilden eine unauflösliche Einheit. Das ist das, was Gott sich gedacht hat. Und wenn wir mal ehrlich sind, ganz tief in uns drin, ist es genau das, was wir uns ersehnen. Ein Partner, der ein Leben lang an unserer Seite bleibt. Niemand, wie wir, weiß nicht, innerhalb der Reihe auch gehört haben, ne, die Idee, nach 7 Jahren wird sich eine Ehe automatisch auflösen und danach kann man sich einen neuen Partner suchen, dann spart man sich wenigstens die Scheidungskosten. Wenn ich sowas höre, dann zieht sich in mir alles zusammen, dann kriege ich echt Herzschmerzen, weil das ist nicht das, was wir Frauen wollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ist, was ihr Männer wollt. Okay? Wir wünschen uns eine lebenslange Beziehung. Und sie waren nackt und schämten sich nicht voreinander. Warum wohl? Weil beide vorher noch gar keinen Sex und Beziehung mit anderen Menschen hatte. Scham kommt immer dann, wenn Sexualität schlecht belastet ist in unserem Leben, wenn es schlechte Fußspuren in unserer Seele hinterlassen hat, wenn wir eine Prägung erfahren haben in unserer Kindheit, die Sexualität für uns schwierig macht. Dass es in diesen Versen tatsächlich um die Schließung einer Ehe geht, steht da ja nicht, ne? Also Adam und Eva sind also nicht zu einem Priester gegangen, haben gesagt, so jetzt trau uns mal und danach sind wir zusammen. Aber es geht hier trotzdem und ganz eindeutig um die Schließung einer Ehe. Das wird deutlich daran, dass Jesus genau diese Bibelstelle wörtlich zitiert, als er in Matthäus 19 mit den Pharisäern darüber streitet, was ist richtig im Falle einer Ehescheidung. Jesus war also völlig klar, dass in diesen Versen aus 1. Mose 2, 24 und 25 es nicht darum ging, unverheiratet Sex zu haben, sondern vorher eine Ehe zu schließen und einen Bund fürs Leben zu schließen.
Ja, das beginnt ja schon, wenn wir Single sind. Fertig verheiratet gekommen und keiner wird auch irgendwie fertig verheiratet von dieser Welt gehen. Wir sind und bleiben Individuen und jeder von uns hat Sexualität. Wir sind keine asexuellen Wesen. Und wenn ich jetzt mal die Frage stelle, was ist eigentlich der Unterschied der Sexualität, wenn du alleine bist und der, wenn du mit einem Partner zusammen bist? Was ist der Unterschied? Die Antwort ist, es gibt keinen. Es gibt wirklich keinen Unterschied. So wie deine Sexualität ist für dich als Single, so wird sie auch während deiner Ehe sein. Und deshalb sagt Gott, diese Sexualität gehört in einen geschützten Rahmen. Man denkt immer, ja, wenn ich mal verheiratet bin, wenn ich einen Partner habe, dann wird alles gut. Weißt du, wenn du jetzt, ja, ich weiß, also diejenigen, die verheiratet sind, ich habe mir so überlegt, die dürfen auch mal laut lachen, ja, das ist, die dürfen mal laut lachen, weil überleg doch, wenn du alleine bist, hast du nur Probleme mit dir. Wenn du noch verheiratet bist, hast du gleich zwei Probleme und die kommen auch noch zusammen und daraus wird dann nicht zwei, da wird mehr draus. Das multipliziert sich, wirklich. Und deshalb sagt Gott, das gehört in einen geschützten Rahmen, weil es für uns nicht einfach ist. Kann ich nicht einfach mit meinem Partner zusammenleben? Ich will das doch vorher ausprobieren. Also wir beide haben relativ jung geheiratet. Christine war 18, als wir uns verlobt haben. Und dann sagten ihre Kolleginnen, was machst du? Du bist jung, du bist hübsch, du kannst dich ausprobieren. Und dann sagt sie, nö, das will ich gar nicht. Wir haben noch gar nicht miteinander geschlafen. Das bewahre ich mir für die Ehe auf. Und dann kannst du halt Kopfschütteln mitbekommen. Du siehst Menschen, die sagen, wie dumm kann man denn nur sein? Ist Gott eine Spaßbremse? Der sagt, nö, erst die Ehe Und dann kommt die Sexualität in der Ehe dazu. Und der klare Plan Gottes, damit wir das auch mal sehen, das ist wirklich ein Kern, um den es sich heute dreht. Was Gott sagt, was Jesus sagt, was er wiederholt und sagt, es geht zuerst darum, sich von seinem Elternhaus zu trennen, einen Ehebund zu schließen und dann werden die beiden ein Fleisch und sie werden eins mit Körper, mit Seele, mit allem, was sie sind. Und wenn du mit deinem Partner schläfst, ohne dass du verheiratet bist, dann wirst du trotzdem ein Fleisch. Du wirst trotzdem eins mit Seele und mit deinem Körper. Das ist das Verrückte dabei. Und die Wissenschaftler haben das heute auch herausgefunden, dass das so ist, denn es gibt ein Bindungshormon, das freigesetzt wird, wenn man Sex miteinander hat. Überhaupt, wenn du Sex hast, wird dieses Bindungshormon freigesetzt, auch wenn du es alleine hast oder vor dem PC oder wo auch immer. Dieses Hormon sorgt dafür, dass sich unser Gehirn verändert und wir uns auf den Partner und die Situation einstellen und eins werden. Und dann kann man ja sagen, man könnte ja mal mehrere ausprobieren und mal gucken, wer ist denn so der Beste oder welche ist so die Beste. Und das führt dann zum sogenannten überfüllten Ehebett irgendwann. Weil jeden, mit dem du sexuellen Kontakt hast, nimmst du mit. Es ist unfassbar schwer, das, was einmal entstanden ist durch diese Bindung, durch die Einheit, wieder auseinander zu bekommen. Du wirst eins. Zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, sie kommen zusammen und sie verbinden sich. Das Verbinden könnte man ja mal mit Klebstoff machen und dann stellt man irgendwann fest, nee, wir zwei, wir sind doch nicht so die Richtigen. Wir passen doch nicht so zusammen. Und dann versucht man, das mal wieder auseinanderzukriegen. Und wenn du das versuchst, dann hinterlässt du eine Ruine. Weil ein Stück von dem anderen wird immer dabei bleiben. Und das ist ja nun nichts Ungewöhnliches, sondern das ist ja etwas, was sehr häufig geschieht. Hier ist ein Punkt, wo Gott Heilung geben kann und geben muss. Wo Gott etwas in unserem Leben tun kann, damit sein Plan in Erfüllung kommt, nämlich, dass wir uns mit unserem Ehepartner verbinden und nicht mit irgendwem und dass Verbindungen, die aus der Vergangenheit da sind, unsere Ehe belasten. Und dabei gibt es so, so viele beliebte Lügen und Vorstellungen, die sagen, vorher ausprobieren ist wichtig. Ich sag dir, im besten Fall ist es Quatsch. Im Normalfall ist es schädlich. Denk an das Blatt, das zusammengeklebt ist, was du nicht mehr ohne Probleme auseinanderbekommst. Dann sagst du, na gut, dann lasse ich mich eben nicht auf jemand anderen ein, dann setze ich mich halt vor meinen Computer und dann gucke ich mir da das Ganze mal an. Was übrigens im Moment sehr modern ist. Die Studien sagen alle, dass die jungen Leute heute weniger Sexualverkehr haben als früher, weil sie nämlich vor dem Rechner sitzen oder vor ihrem Smartphone und sich das dort abholen und gar nicht mehr beziehungsfähig sind und dabei ein sehr zerstörerisches und auch ein sehr falsches Bild von Sexualität bekommen, nämlich, wie Christine sagte, die Männer sehen da Frauen, die allzeit bereit sind und die alles mitmachen, was in Wirklichkeit nicht so ist. Und wenn ich erstmal verheiratet bin, dann wird das schon besser werden. Wenn du erstmal verheiratet bist, werden deine Probleme erst richtig rauskommen. Da werden alle Schwierigkeiten, die du hast, erst richtig an die Oberfläche kommen. Du kannst das gar nicht mehr verbergen, weil da jemand ist, der dir sehr nahe ist, mit dem du dein Leben teilst, mit dem du dein Bett teilst. Und da werden Dinge nach oben kommen.
Schiefgelaufen ist und abgespalten in einen dunklen Raum unserer Seele abgeschlossen wurde. Und das muss raus. Ein paar Tipps für Single-Frauen. Ich glaube, das Allerwichtigste, was ich euch mitgeben kann, ist, werdet euch eures Wertes bei Gott bewusst. Du bist seine Tochter. Du bist seine kleine Prinzessin. Und Gott will nicht, dass irgendein Mann dich benutzen darf für seine Lust. Wenn du weißt, wie Gott dich sieht und liebt, wirst du lernen, Männer zu meiden, die dich unter Druck setzen. und die nicht gemeinsam mit dir warten bis zur Ehe. Du wirst deine Antennen justieren. Lass Gott das machen. Lass ihn deine Seelenantennen justieren für den Mann, der es gelernt hat, dich zu ehren, zu respektieren, zu lieben und der gelernt hat, seine Sexualität zu kontrollieren. Weil auch das muss man in der Ehe können. Hilf deinem Partner, wenn du ihn gefunden hast dabei, indem du Situationen meidest, die es ihm schwer machen. Du kannst dich so verhalten, dass es ihm wirklich schwer fällt, oder du kannst ihm helfen, dass er leichter mit seiner Sexualität klarkommt. Lerne ihn erstmal kennen und ganz besonders im Umgang mit anderen Menschen. Glaub mir, viele Männer können, solange sie verliebt sind, sich dir gegenüber wunderbar verstellen. Beobachte sie aber, wie sie mit anderen Menschen umgehen, wie sie mit anderen Frauen umgehen. Das verrät dir viel mehr über seinen Charakter als das, was er dir gerade sagt.
Wenn man einen Menschen liebt, dann will man natürlich mit ihm schlafen. Und gerade für Männer ist das eine Herausforderung. Und ich möchte das unterstreichen, was Christine sagt. Wenn ein Mann nicht warten will, dann lass ihn auch auf die Ehe warten. Dann lass ihn nicht an dich ran. Wenn ein Mann nicht warten will, dann sieht er vor allem sich und nicht den anderen. Das war für uns nicht einfach. Wir stehen jetzt hier und wissen, welche Versuchungen und welche Herausforderungen das mit sich bringt. Und deswegen haben wir uns versucht, einen Rahmen zu geben, in dem wir das möglichst hinbekommen, ohne dass wir uns in Versuchung führen. Also ganz schlecht ist zum Beispiel, einfach zu zweit in Urlaub zu fahren. Ganz schlecht, keine gute Idee, weil was willst du da machen? Lange alleine. Lange Zeiten alleine zu sein, also wo man nicht mit anderen was unternimmt, sind große Herausforderungen. Du musst ja nicht erst in Urlaub fahren, du kannst ja auch das an anderen Stellen machen. Und auch zusammenziehen ist ein klares Signal. Mir ist es eigentlich egal, ob ich damit was zu tun habe oder nicht. Ich mach's einfach. Und in der Ehe ist es so, dass da am Anfang eine sehr, sehr große Anziehung ist und dass alles gut läuft. Aber dann, wenn du den Garten, den wir so vor uns haben, unseren Ehegarten nicht bearbeiten, dann wird er verwildern. Jeder Garten verwildert, in den du nicht investierst. Und die gelebte oder nicht gelebte Sexualität ist ein sehr starker Indikator oder ein Verstärker für eure Beziehung. Es ist immer so, dass du an dem Sexualleben und dem Sexleben sehen kannst, können wir uns wirklich vertrauen? Liebe ich den anderen uneingeschränkt? Oder will ich ihn lieber weghaben? Oder was auch immer? Wie empfindet das die Frau?
Ja, liebe Männer, ich lasse euch mal einen kleinen Einblick in das Gehirn einer Frau geben.
Sehr schwer.
Okay, ich sehe, ihr ahnt, worum es geht. Wir Frauen denken unglaublich vernetzt. Unser Gehirn ist ständig am Arbeiten und wieder neue Synapsen bilden, neue Verknüpfungen bilden. Den glücklichen Zustand, den ihr Männer offensichtlich ab und zu habt und da sitzen könnt und an nichts denken könnt, den haben wir Frauen nicht. Das ist natürlich auf der einen Seite eine riesengroße Stärke, auf der anderen Seite natürlich auch eine große Schwäche, wie das immer so ist mit unseren Stärken. Frauen können deshalb Zusammenhänge spüren, die noch gar nicht offensichtlich sind. Ihr lieben Männer, glaubt nicht, dass eure Frauen nicht mitbekommen, wenn etwas nicht richtig läuft bei euch. Wir haben nämlich das berühmte Bauchgefühl. Ist es so? Wir können es noch nicht Wir können es noch nicht mit Beweisen belegen, aber wir spüren ganz genau, dass etwas schief läuft. Okay? Das führt auch dazu, dass unser Gehirn ständig am Arbeiten ist, dass wir auch während des Sexes an andere Dinge denken. Nehmt uns das nicht übel, das ist so. Okay? Und ganz oft ist unser Gehirn von Dingen des Alltags gefangen. Ja? Also wir denken dann plötzlich an irgendetwas, was im Alltag noch gemacht werden muss. Ist natürlich nicht so toll, ne? Aber wir geben uns echt große Mühe, das uns nicht anmerken zu lassen. Wir Frauen sind sehr schnell müde und schlapp vom Alltag. Das kommt tatsächlich auch von dieser Dauerrotation unseres Gehirnes. Wisst ihr, dass unser Gehirn ganz, ganz viel Energie und Kalorien verbraucht? Ja, das ist super anstrengend. Und hinzu kommt, dass heute viele Frauen ganz viele verschiedene Rollen einnehmen müssen. Und sie möchten jede dieser Rolle perfekt sein. Und zwar muss sie im Job funktionieren, sie muss Mutter sein, und zwar immer liebevolle, niemals genervte. Sie muss natürlich Haushälterin sein, weil der Haushalt muss ja irgendwie auch gemacht werden. Und darüber hinaus sollen wir auch noch immer bereite und liebevolle Ehefrauen sein. Klar, dass das uns an unsere Grenzen führt. Dann gibt es darüber hinaus körperliche Gründe. Viele Frauen fühlen sich hässlich. Ganz seltsam, wenn ihr mich fragt, ich habe noch keine wirklich hässliche Frau getroffen, aber Frauen empfinden sich häufig als hässlich und unattraktiv. Vielleicht, denkt sie, ist der Mann gedanklich gerade bei einer anderen Frau, während er mit mir schläft. Und er kann mich gar nicht lieben, so wie ich im Moment aussehe. Frauen vergleichen sich immer mit anderen Frauen. Das ist unsere, glaube ich, größte Schwäche, die wir haben. Weil in diesem Vergleich kommen wir fast immer schlecht weg. Für Frauen hat Sexualität immer etwas mit Herzensnähe zu tun. Die wenigsten Frauen, da gibt es Statistiken darüber, können Sex und Liebe voneinander trennen. Eine Frau kann sich nur fallen lassen, wenn sie sich geschützt fühlt. Also ihr lieben Männer, seid die Beschützer eurer Frauen und wir werden viel, viel anhänglicher sein, als ihr das jemals erlebt habt. Wenn eine Frau keine Lust auf Sex hat, dann ist das ein starker Indikator für eine Störung in der Beziehung. Okay, dann steht etwas zwischen euch. Vielleicht ein Konflikt mit euch oder in der Familie. Sorgen um die Kinder, schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit mit anderen Partnern. Vielleicht fühlt sich deine Frau beim Sex nicht geliebt, sondern gebraucht, benutzt, missbraucht. Dann hat das Gründe von früher. Sprecht darüber. Und ganz wichtiger Indikator für eine gesunde Beziehung ist, kannst du mit deinem Mann beten? Wenn ihr auf geistlicher Ebene eine Einheit findet, habt ihr auf körperlicher Ebene auch eine. Was ist die Lösung? Redet miteinander. Sucht euch Freunde, denen ihr euch anvertrauen könnt. Sucht euch Menschen, die Licht mit euch in das Dunkel bringen, in diese abgekapselten dunklen Stellen eurer Seele. Lasst Heilung passieren. Lasst da Gottes Licht und Liebe rein. Gott macht das ganz sanft und ganz zärtlich und dann kann Heilung passieren, wenn Licht in die dunklen Ecken fällt.
Ja, Frauen wünschen sich einen sehr, sehr geschützten Rahmen und Gott wünscht sich das auch für uns. Und das Beste, was wir als Männer tun können, ist, uns erstmal selber zu beschützen. Weil ich kann niemand anderen beschützen, wenn ich selber ein Opfer meiner sexuellen Triebe bin. Weißt du eigentlich, dass es gar nicht stimmt, dass es so ist, dass wir das müssen als Männer? Überleg doch mal jemanden, der vielleicht 10 Jahre im Gefängnis ist und in Einzelhaft sitzt. Was der muss, ist essen, trinken, schlafen und Ausscheidungen machen. Das ist das, was wir müssen. Alles andere sind Geschenke Gottes an uns. Und es ist ja so, dass wir als Männer eher häufiger an Sex denken als jetzt. Zu wenig. Ja, es ist einfach so. Es ist immer wieder da. Und der starke Fokus, den wir als Männer haben, ist ja Stärke und Schwäche zugleich. Dein starker Fokus kann sein auf deine Berufung, auf deine Familie, auf Gott, auf die guten Dinge, vielleicht auch auf deine berufliche Ebene. Und ich habe gelernt und lernen müssen in der Zeit, wo ich in Christine verliebt war und auch noch gar nicht richtig wusste, ob das mal meine zukünftige Frau wird, meinen Fokus erstmal auf Gott zu richten und zu gucken, Gott, was willst du? Und dann kann ich ein guter Partner sein für meine Frau. Und dann kann ich auch meine Sexualität fokussieren. Und die teuflische Strategie ist, was der Widersacher Gottes immer möchte, ist, dass du als Mann den Fokus auf deine eigene Frau verlierst. Und dass du auf einmal bei vielen Frauen bist, bei anderen Frauen bist, ob im Internet oder in Realität. Essen ist was Schönes. Und dann kannst du sagen, boah, ich habe die Freiheit, alles zu essen, zu jeder Zeit, immer. Gute Idee? Alles zu essen, zu jeder Zeit, immer? Das wird dich zerstören, das wird dich umbringen, das macht dich fett, unbeweglich und am Ende wirst du sterben. Und so ist es auch mit Sex. Sex ohne einen Rahmen und wenn es nur ein Trieb ist, dann mögen vielleicht Menschen von Freiheit reden, aber es knechtet uns. Es bringt uns in eine Situation, die uns nicht hilft. So, Männer sind visuell erregbar. Frauen brauchen gute Worte. Ja, sie sehen mit den Ohren und wir sehen mit den Augen. Und es ist toll, wenn deine Frau reinkommt und die kann sehr erotisch sein. Das kann toll sein. Die muss gar nichts Besonderes machen. Die kommt einfach nur zur Tür rein und sagst, wow, habe ich eine tolle Frau. Wenn du andere Frauen siehst, denkst du vielleicht auch, oi, die sieht gut aus. Diese Information ist erstmal neutral. Der Luther sagt, okay, du kannst nichts dafür, dass Vögel über deinem Kopf kreisen, aber du kannst dafür sorgen, dass sie kein Nest auf deinem Kopf bauen. Und das ist die Frage, was machst du mit diesen Gedanken? Wir hatten, ja, ich meine, am Anfang in der Ehe ist immer alles super. Und dann kommt die Zeit, wo man miteinander kämpft, wo man sich findet, wo Enttäuschungen da sind, wo Christine sagte, sie sich einsam fühlte, ich auch neben ihr lag und mich extrem einsam fühlte, sehr traurig war über die Situation und mir überlegt habe manchmal, es könnte leichter sein, das Leben, wenn diese Frau, die hier neben mir liegt, nicht da wäre. Und es passierte mit einem ganz, ganz harmlosen Spaziergang. In meiner Firma, wir sind immer zusammen nach dem Essen mit der ganzen Abteilung so eine Runde gegangen. Und an diesem Tag konnten alle Kollegen irgendwie nicht mit, bis auf eine Frau. Und wir haben gesagt, gut, dann drehen wir die Runde alleine. Und nach dem Spaziergang war das irgendwie komisch. Das war anders als sonst. Ich habe gemerkt, oh, da passiert was. Da ist was in mir, was anders ist. Und dann kommst du nach Hause und es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme. Der erste Gedanke, der zweite Gedanke, der dritte Gedanke. Und ich musste ausmisten. Einfach nach ein paar Tagen sagen, Michael, da läuft was schief. Da fängt was an, in dir eine Bindung aufzubauen, das nicht gut ist. Da sind Gedanken, die gehören nicht in deine Ehe. Ich habe meinen Fokus verloren. Und das Gute ist, wenn du das erkennst, du kannst dir deinen Fokus wieder setzen. Abstand halten, normale Beziehung pflegen zu jemand anderem, der sich vielleicht auch einsam fühlt, der auch Schwierigkeiten hat, wie das so zusammenkommt und sich der Frau zuwenden. Und deshalb betet Hiob, Mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Hiob 31, Vers 1. Und der gute Fokus, den du haben kannst als Mann, der beginnt mit deiner Verlobung oder mit deinem Hochzeitstag oder wo auch immer, wo du sagst, ich will mit dieser Frau immer zusammen sein, dass du sagst, ich habe eine Frau und dieser bleibe ich mein Leben lang treu. Ich sehe heute auch schöne Frauen und mein erster Gedanke ist auch, hey, die sieht gut aus. Der zweite Gedanke ist der wichtige. Das ist, ja, das, was vorher passiert ist, da hat vielleicht der Vogel schon ein bisschen gekreist und schon mal einen Haufen Kacke auf meinen Kopf gesetzt. Ja. Der durfte lang genug kreisen, um schon mal, der hat noch kein Nest gebaut, aber der hat schon mal was abgeladen. Und direkt zu sagen, hey, Vögelchen, schön, dass du da kreist, aber bei mir nicht. Denn ich habe eine Frau, die durch nichts zu übertreffen ist. Ich habe auch eine schöne Frau. Und dann wird der zweite Gedanke stärker als der erste. Das ist total schön, weil du dann ganz befreit diese Dinge so erleben kannst. Aber das passiert nicht immer von alleine, sondern wir müssen darauf achten. Und deshalb, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten. Für Männer ist es so, wir sind immer voll bei der Sache. Wir fokussieren uns. Und wenn die Frau nicht möchte, dann fühlen wir uns abgelehnt. Also bei mir war es zumindest so. Ich habe immer gedacht, was ist falsch an mir, dass sie nicht mit mir schlafen möchte. Und dann wirst du zum Opfer. Weißt du, mit Opfern möchte man nicht gerne zu tun haben. Denn die Opfer, die machen irgendwas Komisches. Die setzen den Partner unter Druck oder jenes oder sagen, wie arm ich doch bin. Und in 1. Korinther 7, Vers 5 heißt es, entzieht euch nicht einander. Und wir mussten einen Weg finden. Wir mussten einen Weg finden, unseren Alltag zu ordnen, unsere Gedanken zu ordnen, unser Miteinander zu ordnen. Das ist nicht so einfach. Ja, wenn du Kinder hast, wenn du Beruf hast, wenn du müde bist, wenn ich weiß nicht was ist, irgendwas kommt immer. Komischerweise schaffen wir es, unseren Urlaub in den Kalender einzutragen, vielleicht unser Abendessen, was wir mit der Frau machen möchten oder mit der Familie, unsere Geburtstage und so weiter. Das können wir alles eintragen und finden das toll. Trag doch den intimen Termin mit deiner Frau ein oder mit deinem Mann. Und das schafft Freiheit, sich zu fokussieren auf den anderen. Und wir haben Auswege gesucht und wir haben uns verändern lassen. Und für mich bedeutet das, meine Frau immer wieder neu zu gewinnen. Es bedeutet, zu fragen, was beschäftigt dich, was geht in dir vor, was hast du gerade, und auch mal zu sagen, okay, heute ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Du bist so voll mit Gedanken. Wann können wir alternativ miteinander schlafen? Und diese Frequenz und diese Dinge könnt ihr selber herausfinden. Und ich glaube, du gibst vielleicht noch die Tipps weiter und dann wollen wir mit euch beten, damit wir ja, im Gottesdienst nicht zu spät werden. Ja.
Okay, ihr Lieben. Ja. Also ich fand es erstmal total unromantisch, als Michael plötzlich mit dem Kalender ankam. Aber ich kann euch sagen, für unsere Beziehung war es das Allerbeste, was wir tun konnten. Okay, also nur ein kleiner Tipp von euch, wenn ihr da gerade Probleme habt, Zeiten zu finden, dann könnt ihr nämlich eure Kinder wegorganisieren, sodass die Frau auch wirklich entspannt ist, ne? Und solche Dinge machen. Das ist ein wirklich wertvoller Tipp, sage ich euch nur. Okay, wie habe ich die Zeit erlebt? Das möchte ich kurz noch mit euch teilen und wie ich da rausgefunden habe aus unserer Krise, das wirklich eine richtig große Krise in unserer Ehe war. Ich habe natürlich gespürt, dass was passiert war, das uns trennen will. Ne? Das berühmte Bauchgefühl der Frau. Obwohl Michael nicht darüber mit mir gesprochen hat, wusste ich, da ist was passiert. Und ich habe seine Verzweiflung gespürt darüber. Ich hatte das Glück, dass ich mit einer Seelsorgerin darüber sprechen konnte, wir gebetet haben, ich Vergebung aussprechen konnte und Vergebung annehmen konnte. für mein Fehlverhalten in dieser Situation. Und ich konnte mit Gott an meiner Seite eine Entscheidung treffen, dass ich mich nicht mehr entziehen will, sondern über meinen Schatten springen will und alles versuchen möchte, um meinen Mann glücklich zu machen. Und damals habe ich noch gedacht, okay, es ist ein großes Opfer, weil ich will das machen, unabhängig davon, ob mich das jemals glücklich macht. Das Ergebnis dieser Entscheidung und der daraus folgenden Taten war etwas, was mich total überrascht hat, denn ich bin glücklich darüber geworden. Und unser Sexleben ist im Laufe der Zeit immer besser geworden. Nicht, dass wir etwas daran geändert hatten, aber meine Seele war plötzlich frei von den Altlasten von früher. Genau. Bei der Vorbereitung zu diesem Thema bin ich über ein Wort gestolpert, das ich in meiner Kindheit häufig gehört habe, weil mein Vater das immer benutzt hat als Synonym für Sex haben. Ne? Adam erkannte sein Weib. Das war für ihn so dieses Synonym für Sex haben. Ich habe beim Bibelstudium gemerkt, dahinter steckt noch viel mehr als diese Umschreibung für Sex haben. Adam hatte Sex mit einer Frau, die er durch und durch kennengelernt hat. In absolut guten, genauso wie in abgrundtiefen Zeiten. Und er liebte sie ausreichend, um mit ihr Kinder haben zu wollen. Und das ist es, was Frauen von euch Männern, was wir uns wünschen. Wir wollen tiefe, bedingungslose Liebe, egal wie unerfahren wir vielleicht am Anfang sind, egal wie alt wir sind. Egal, welche Konfektionsgröße wir gerade haben, ob wir zu dünn oder zu dick sind, egal, wie viele Falten wir haben, es ist total egal, wir wollen von euch geliebt werden. Eine gute Beziehung kann eine Frau stärker machen. Und wenn ihr Männer starke Frauen an eurer Seite haben wollt, dann gebt ihnen das. Noch ein paar Tipps für die verheirateten Frauen. Sei offen für die Liebe deines Mannes. Sieh seine Lust an dir als Kompliment an und Sex nicht als lästiges Übel. Wenn die erotische Liebe in deiner Ehe eingeschlafen ist, sei mutig und wecke sie neu. Dein Mann wird dir vermutlich sehr, sehr dankbar sein dafür. Wenn du jemanden verführen darfst, dann ist es den eigenen Mann. Erwarte vom ersten Mal, egal ob du gerade verheiratet bist oder ob ihr lange, lange keinen Sex hattet, erwarte nicht zu viel. Es wird besser mit der Zeit.
Und all das ist etwas, was Gott für uns möchte. Er möchte, dass es besser wird. Und das, was wir heute erleben dürfen, ist viel besser als das, was wir am Anfang erleben konnten. Und das hat etwas zu tun mit dieser tiefen Einheit. Dem Rahmen, in dem wir sind. Die Einheit, die Gott geschaffen hat, die Gott schaffen will. Aber auch die Einheit, die wir fördern, wo wir arbeiten an unserem Garten, an unserem Ehegarten. Wir haben heute sehr viel darüber gesprochen, über diese Dinge. Und wir haben so viele Dinge auch ausgelassen. Wir haben nicht richtig über Pornografie sprechen können, über Missbrauch, über so viele Dinge, die da sind. Und es gibt wahrscheinlich Dinge, die dich beschäftigen oder die, von denen du gerne etwas hören würdest. Und wir bieten immer wieder auch einige Dinge an, hier in der Gemeinde, wo du teilnehmen kannst, so wie auch dieses Dinner. So wird es auch im Sommer wieder etwas geben für Paare oder für Menschen, die Fragen haben. Und es gibt gute Gelegenheiten, bei Team F und bei anderen Seminare zu buchen. Wir haben das gemacht und das hat uns so geholfen, auch Dinge zu erkennen und an Dingen zu arbeiten. Und wir haben wunderbare Menschen in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, mit denen du reden kannst, denen du beten kannst, die Verständnis haben für dich, die Dinge selber vielleicht durchgemacht haben und die wissen, was zu tun ist. Wenn wir im Licht sind, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Und wir möchten dich einladen, uns alle einladen, diese Vergebung zu suchen, diese Nähe Gottes zu suchen, das Licht, was Gott in unserem Leben hineingeben möchte. So, wenn wir im Licht leben, wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, auch in unserer Ehe, in unseren Beziehungen. Und das ist der Plan Gottes. Er will Licht hineingeben und wo wir uns nicht schämen, in einem Licht, wo wir uns gegenüberstehen und sagen, wie schön bist du, wie gut bist du, wie gerne bin ich bei dir. Dieses Licht möchte Gott geben. Und in diesem Licht möchte Gott auch mit dir persönlich leben. Er möchte, dass du mit ihm genauso eine Beziehung hast. Und deswegen sagt er, Gott sagt, ich weiß, dass du nicht fehlerfrei, dass ich nicht fehlerfrei sein kann, aber er gibt sein Blut und wäscht uns rein von unserer Schuld, von unserer Sünde. Egal, was wir getan haben, egal, was bisher schiefgelaufen ist, heute ist der Tag, wo etwas Neues beginnen kann. Heute ist der Tag, wo Gott in unser Leben hineinkommen kann, in unsere Beziehungen hineinkommen kann, in unsere Kämpfe hineinkommen kann, in unsere Schwierigkeiten hineinkommen kann und uns begegnet, uns reinwäscht und wir vor ihm stehen und sagen, Vater, hilf mir, Jesus, hilf mir, hilf uns, hilf meiner Familie. Und vielleicht ist es gut, wenn wir einmal gemeinsam aufstehen. Und wenn du möchtest, darfst du einige Dinge innerlich leise mitbeten, die wir jetzt beten werden. Herr Jesus, ich lege dir alle Gedanken der Finsternis hin, alle Gedanken der Scham, der Anklage, der Verurteilung und der Lügen. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, um deine Wahrheit zu erkennen. Wir brauchen dich als Herrn, wir brauchen dich als Retter, wir brauchen dich als Arzt, wir brauchen dich als Heiler für unsere Beziehungen. Und ich bekenne dir, dass ich gegen dich rebelliert habe, dass ich in meiner menschlichen Natur gefangen war und dass ich ihr mehr gefolgt bin als deinem Wort und dem Reden des Heiligen Geistes. Vergib mir meine Schuld und ich will umkehren. Ich lade dich ein in mein Leben, in meine Sexualität, in meine Identität und in alle meine Beziehungen.
Und Herr, ich bitte dich, dass du zerbrochene Frauenherzen heilst, wo sie gemerkt haben, dass Männer sie nur auf ihren Körper reduzieren. Herr, du gibst Vergebung, wo wir uns nur hingegeben haben, um Männern zu gefallen und Sexualität zerstörerisch gelebt haben. Du gibst Heilung, wo unser Wert mit Füßen getreten wurde und wir uns selber wertlos erachtet haben. Herr, stelle unsere Identität als deine geliebten Töchter wieder her.
Und ihr Männer, ihr seid Männer Gottes, ihr seid Söhne des Vaters im Himmel. Und Herr Jesus, das rühme ich über uns Männer. Wir sind geschaffen, um unsere Frauen zu lieben, um sie zu ehren und zu beschützen. Herr, und da, wo jemand hier im Gefängnis der Sexualität steckt, Herr, da setzt du uns frei und ich spreche Freiheit aus über dich. Ich spreche Freiheit aus, damit du frei in Freiheit leben kannst. Und Jesus segne dich in deinen Gedanken, in deinen ganzen Wünschen, in deinen Vorstellungen, mit seinen Gedanken, mit seiner Kraft, mit seiner Weisheit.
Halleluja. Und wo wir in Ehen stecken, die in sexuellen Konflikten stecken, wo Pornografie ein Thema ist, Herr, schenke Einsicht, schenke Umkehr und schenke Befreiung. Ich setze Vergebungsbereitschaft frei, ich setze Gnade frei, damit wir nicht länger gegeneinander kämpfen, dass Mann und Frau nicht gegeneinander kämpfen, sondern dass sie gemeinsam Seite an Seite um ihre Ehe kämpfen. Segne die Ehen dieser Gemeinde, dass sie stark werden, dass sie gesund werden, dass sie gelebt werden in tiefer Liebe und in gegenseitigem Respekt, als Vorbild für die Menschen um uns herum, als Vorbild für unsere Kinder. Amen.
Und Herr Jesus, da wo Menschen hier sind heute, die sich so weit wegfühlen von dir, die spüren, dass sie keine lebendige Beziehung haben zu dir, da bitte ich dich, dass du gerade jetzt kommst mit deiner vergebenden Kraft. Und dass du hineinkommst in jedes einzelne Leben und Sünde offenbarst, aber auch Sünde vergibst. Herr Jesus, du machst Menschen neu, auch heute. Und ich spreche dir einfach zu, wenn du das so spürst in dir, dann geh nicht nach Hause, sondern bleib einfach nach dem Gottesdienst noch und sag, ich will diesen Jesus kennenlernen, ich will diesen Jesus annehmen. Wenn du von zu Hause zuschaust, schreib uns und wir beten mit dir. Wir helfen dir, eine Gemeinde zu finden, sodass du auch erleben kannst, was Gemeinschaft bewirken kann und wie Gemeinschaft freisetzt. Dass du Kleingruppe findest oder irgendetwas, wo du auch deine Nöte teilen kannst. Herr Jesus, danke für deine Erlösung auf jedem Gebiet. Amen. Amen.